Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 145. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Tommy.
Hallo.
Und der Iman.
Servus.
Ja, wie immer bei jedem Box-Podcast beginnen wir mit der Rückschau aufs vergangene Wochenende. Und da fangen wir einfach mal mit Hooks Premiere bei RTL an. Da kämpft er gegen Ola Afolabi zum 97. Mal um den IBO-Titel im Cruisergewicht. Samira, du warst live vor Ort. Erzähl uns doch mal ein bisschen zu der Veranstaltung.
Ja, genau. Ich war live in der Halle und ich hatte mir ein bisschen mehr von Afolabi versprochen, wie wahrscheinlich die meisten Leute nach seinem letzten Überraschungs-K.O.-Erfolg gegen Rakim Chakiev. Und leider wurden die Boxfans enttäuscht, weil er konnte gar nicht mehr an diese Leistung anknüpfen und sah auch so im Ring nicht mehr so beweglich und schnell aus wie in dem letzten Kampf. Aber bei ihm ist es ja oft so, dass er mal einen guten Kampf hat und dann wieder einen schlechten und eigentlich keine konstant gute Leistung bringt. Deswegen ja, war es vielleicht dann doch nicht so überraschend. Marco Huck hat dafür recht deutlich für mich gewonnen. Also eigentlich, man kann ihm fast jede Runde eigentlich geben. Für mich gab es jetzt keine Mastrunden für Afolabi, also die man hätte ihm zwingend geben müssen. Die ersten Runden hat Huck alle gemacht. In der dritten hat Afolabi durch einen Kopfstoß oder einen unabsichtlichen Kopfstoß dann irgendwie was abbekommen. Dadurch ist das Auge dann halt angefangen irgendwie zuzuschwellen. Huck hat natürlich dann immer wieder draufgehauen, bis es bis zur 10. Runde eigentlich immer schlimmer aussah und man dachte nur noch, ja, wann wird der Kampf abgebrochen oder wann wirft die Ecke das Handtuch, weil er, ich weiß nicht genau, ab welcher Runde, er meinte, er konnte, glaube ich, schon ab der dritten nichts mehr sehen, was natürlich vielleicht auch erklären würde, warum er nicht so wirklich in den Kampf kam, wobei die Runden davor jetzt auch nicht so bombig aussahen für ihn, aber sowas behindert einen natürlich schon. Huck, ja, hat mich schon auch irgendwie überrascht. Also dadurch, dass er vorher so ein paar Probleme hatte mit seinen Trainern, Wechsel und Mittermeier gefeuert und dann doch Warol in seiner Ecke, wusste man ja nicht so genau, ob das jetzt irgendwie seine Strategie behindert hat oder ob er jetzt noch so ganz klar irgendwie locker boxen kann. Dann noch die Premiere bei RTL in Kooperation mit den Klitschkos oder mit der KMG. War schon ein enormer Druck wahrscheinlich für ihn, aber er hat halt sein Boxziel runtergeboxt, wie immer, irgendwie ungestüm, auch unsauber geboxt, viel geschoben, dann Afolabi in Schwitzkasten genommen, geklammert, in der 9. Runde nachgeschlagen nach dem Gong, wo er dann auch einen Punktabzug erhielt. Aber insgesamt war es eigentlich fast der alte Huck, würde ich mal sagen, außer dass er halt ein bisschen weniger gemacht hat als sonst. Also manchmal standen sich die beiden echt so recht lange gegenüber, gefühlt eine Ewigkeit, und haben halt gewartet, dass der andere irgendwie anfängt, irgendwas zu machen. Aber im Endeffekt hat Huck dann doch schon die deutlicheren Hände, auch schwere Treffer gelandet, die Afolabi dann ganz schön in Bedrängnis gebracht haben. Er war vielleicht auch ein bisschen angeklingelt manchmal so im Stehen. Aber er ist ja auch keiner, der so leicht aufgibt. Ich glaube, der hätte bis zur 12. weitergeboxt, wenn der Kampf nicht abgebrochen worden wäre. Und für mich geht der Abbruch in Ordnung. Technischer K.O. halt nach der 10. Runde in der Ringpause. Zur 11. finde ich in Ordnung. Okay, der Kampf wäre fast vorbei gewesen, aber ich denke mal, die Gesundheit geht vor. Und da Afolabi auf den Punktzetteln zurücklag und den Kampf wahrscheinlich jetzt nur noch mit K.O. hätte gewinnen können, war das dann schon so in Ordnung. Es ist halt Marco Huck, der neue IBO-Weltmeister. Deutschland hat wieder einen Weltmeister dazu gewonnen. RTL hat eine neue Figur, die sie vermarkten kann, und alle sind fröhlich. Nein, aber sonst, Also es war dann schon, ja, viele haben gesagt, es war ein Kampf, den man nicht gebraucht hätte, aber weiß ich nicht. Okay, die Duelle davor waren auch ein bisschen umstritten, manche Ergebnisse oder unentschieden und knapp. Und ich glaube, jetzt sind sich alle sicher, dass sie es nicht nochmal sehen wollen. Und Huck hatte auch keine Lust, das nochmal zu machen, zum Glück. Ansonsten war es eine gut organisierte Veranstaltung, also man kann nicht meckern, volles Haus, 7000 Zuschauer. Auch einige Vorkämpfe waren ganz gut, muss man sagen, mit Brekus und Besanimani. Dominik Britsch hat auch geboxt, ja, weil die sich auch wieder irgendwie in Position bringen, ohne Sauerland. Und ja, also das Urteil gibt es in Ordnung und Huck ist wieder da und ich habe mich unterhalten gefühlt und ich habe jetzt auch keine große Boxtechnik erwartet. Ich habe das bekommen, was ich mir vorgestellt habe. Ich dachte halt, ja, dass Huck wahrscheinlich gewinnen wird, auch wegen dem ganzen Drumherum, dem Fernsehvertrag und mit Klitschko vor Ort. Und ja, das war schon recht eindeutig, dass die Manager, das Management, die Fernsehsender wollten, dass Huck den Kampf gewinnt.
Ja, das Feld war bestellt, wie man so schön sagt. Ne? Ich meine, es ging ja um den IBO-Titel. Der ist ja den Klitschkos relativ nah so. Ne? Der hat ihn ja auch mal fröhlich in den Ring getragen. Und ja, gut, die ersten beiden Runden fand ich auch, wie du schon sagtest, waren vielleicht ein bisschen knapper, aber danach hat Huck halt wirklich echt jede Runde eigentlich gewonnen hinten raus. Nur er war natürlich auch verheerend unsauber, ne? muss man schon sagen, so mit seinem gestreckten Arm und reingedrückten Ellenbogen und so. Das war schon auch nicht ohne, was der da so gezeigt hat. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich Huck ist ja immer so, ne? aber so krass wie da, wie gestern, das war schon heftig so auch, ne? Oder Imano, fandest du nicht?
Ja, war vielleicht der unsauberste Kampf von Huck in seiner kompletten Karriere, ausgeklammert vielleicht damals die Aktion, wo er seinen italienischen Freund getreten hat, beziehungsweise ihm mit dem Knie gestoßen hat und er ist daraufhin dann aus dem Ring gelaufen, der Italiener, und er hat sich verschaukelt gefühlt, ne? Weil ich glaube, der ist dann, ich weiß gar nicht, wurde das abgebrochen und irgendwie hat er sich auf jeden Fall benachteiligt gefühlt, also. Oder gab es eine Disqualifikation für den Italiener? Ich weiß nicht mehr. Wisst ihr den Kampf, den ich meine? Der ist schon ewig,
ja,
Huck
war
noch kein Weltmeister. Da hat er das Knie nachgezogen und das hat der Referee nicht geahndet. Und daraufhin ist der Italiener wütend aus dem Ring, glaube ich, gelaufen. Und dann wurde er disqualifiziert, weil er aus dem Ring gegangen ist. Genau, ja, so war es gewesen. Das war damals wirklich ein schöner Skandal. Das war auch sehr unsauber von Huck. Aber so über den ganzen Kampf gesehen, über 10 Runden, die man betrachten konnte von Huck, war das vielleicht wirklich das Unfairste, so was er bisher in seiner Karriere gezeigt hat. Wirklich in jeder Aktion eigentlich am Mann, immer Ellenbogen rein, ausgestreckte Hände, auch beim Klammern immer mit dem Kopf am Gegner, auch am Auge dann, wo der Cut entstanden ist, beziehungsweise das Auge zugeschwollen ist von Afolabi, immer mit dem Kopf ran und ja, dann haben wir noch die Nachschlageaktion und das zieht sich oder hat sich dann, wie gesagt, über die ganzen kompletten 10 Runden eigentlich so gezogen und da ist er mit einem Punktabzug auf jeden Fall gut bedient, also wenn man böse ist, kann man, ich sag mal so, hätte Afolabi die Schiene gefahren, die Huck gefahren ist, wäre er disqualifiziert worden. Da gehe ich ziemlich von aus, so als Auswärtsboxer, wenn du das machst, dann sollte das zumindest mehrere Punktabzüge dann zur Folge haben, also 3 oder 4. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt 4 möglich sind. Ich glaube, 3 ist das Maximalste, was du, glaube ich, bekommen kannst. Und beim 4. ist dann, glaube ich, sowieso endgültig Schluss. Also von daher, ja, wäre das dann mit Sicherheit so gelaufen. Gut, hat Huck Glück gehabt, dass es nicht passiert ist. Als Heimboxer kann er sich das natürlich auch rausnehmen. So schade, dass auch dann, so für den neutralen Fan sein mag. Weil ich habe den Kampf jetzt neutral geschaut. Also ich war weder für Huck noch für Afolabi. Ich habe da einfach einen schönen Kampf sehen wollen und das habe ich halt nicht zu sehen bekommen, ja, im Endeffekt. Das war einfach ein unsauberer Kampf über die kompletten 10 Runden und von daher bin ich da auch ein bisschen enttäuscht. Sicherlich hat Huck trotzdem, sagen wir mal, wenn man bedenkt, dass er einen Trainerwechsel hinter sich hatte, also von Wegner weg, dann Mittermeier noch 2 Wochen vor dem Kampf gefeuert. Ja, und dann quasi noch mit noch einem neuen dann die letzten 2 Wochen der Vorbereitung dann absolviert, wenn man das überhaupt so nennen kann, Vorbereitung, das ist ja dann eigentlich eher nur noch eine Einstellung auf den Kampf. Statt eine Vorbereitung. Das Trainingslager war ja bestimmt schon vorbei. Von daher, Ja, und er kommt aus einer schweren K.O.-Niederlage, ja. Das ist nicht einfach, die Situation auf jeden Fall. Das muss man erstmal mental so überstehen, dann auch im Ring ja, die Kontrolle und die Konzentration behalten. Das hat er auf jeden Fall gut gemacht. Vielleicht war er auch deswegen teilweise so unsauber, weil er halt auch ein bisschen unsicher war. Ja, das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht, ist eine Spekulation. Ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich Hook so dermaßen unfair erlebt habe. Also er ist ja nie der Sauberste. Aber wie gesagt, das gestern war schon auf jeden Fall sehr übel. Ja, und ansonsten zum Kampf an sich, was soll man da noch so sagen? Also Samira hat das gut beschrieben, wie der Kampf verlaufen ist. Also Hook war der bessere Mann auf jeden Fall gestern, hat fast alle Runden gewonnen. Ich weiß nicht, auf Olavi hat er welche gewonnen, vielleicht in dem
mittleren Sektor. Vielleicht die erste oder zweite, vielleicht, ja.
Ja, und ich glaube auch, der hat zum Schluss noch mal ein bisschen Druck gemacht, so ab der, ich glaube, wo ihm gesagt wurde, in der Ränge, pass auf, das kann ja abgebrochen werden, du musst jetzt alles versuchen. Ich glaube, das war so in der siebten oder achten, da ist er dann wirklich nach vorne und ist marschiert und hat auch viel geschlagen, hat viel probiert. Vielleicht kann man ihm dann noch eine Runde geben oder zwei. Aber insgesamt weiß ich nicht, also ich glaube bis zum Abbruch kann, wenn du das Ding so 8-2 für Hook hast, ja, vielleicht 7-3, das ist, ich weiß nicht, also mehr geht nicht für Afolabi. Also Hook war auf jeden Fall nach Punkten vorne zum Abbruch und daher, ja, ist der Sieg auf jeden Fall verdient, aber wie gesagt, die Kampfesführung und die Art und Weise, wie Hook das da gestern gezeigt hat oder geführt hat, den ganzen Kampf, das war, ja, für den neutralen Fan ein bisschen ernüchternd, das möchte ich zumindest im Boxring nicht unbedingt sehen und daher bin ich dahingehend ein bisschen enttäuscht, aber ja, im Endeffekt war es dann so, wie es immer war gegen Afolabi. Also man darf das Ding auch nicht zu hoch werten, denke ich mal. Er hat ja auch schon die drei Male davor gegen Afolabi gewonnen. Einer war davon, glaube ich, mal eng. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite war. Ich glaub, einer davon war ziemlich eng, aber die anderen beiden, das waren auch klare Hook-Siege damals. Auch wenn es, glaube ich, einmal eine MD sogar war, im dritten oder was. Es war für mich aber keine. Das war ein klarer Punktsieg für Hook. Dass nicht wieder ein Ringrichter da unentschieden, ein Punktrichter unentschieden haben konnte, keine Ahnung. Aber es waren eigentlich immer klare Kisten für Hook, bis auf einmal. Und dementsprechend, ja, ist es dann auch zum vierten Mal dann wieder so gelaufen. Wahrscheinlich liegt dem Hook der Afolabi einfach. Oder andersrum, Afolabi liegt Hook nicht. Hook liegt Afolabi nicht, sorry, für den Wortdreher. Ja, kann man schwierig sagen. Es gibt ja so Styles, wo man einfach schlecht als Boxer gegen aussieht oder eben auf der anderen Seite gut gegen aussieht. Von daher würde ich das auch nicht überbewerten. Ja. Ich denke, nach dem Kampf wirklich jetzt nach dem vierten, also wenn die 10 Mal noch gegeneinander boxen würden, ich glaube nicht, dass sich das irgendwie an irgendeinem Abend ändert, wie der Ausgang da stattfindet. Afolabi wahrscheinlich wirklich ja, mit dem Glück, Sieg gegen Shakiev, das nenne ich jetzt nach diesem Kampf wirklich so. Der hat auch davor schon schlechte Leistungen gebracht, gegen Journeymans teilweise schlecht ausgesehen. Auch davor, ja, überhaupt keine überzeugende Leistung mehr gebracht. Und Shakiev war wirklich das Riesen-Upset, für mich vielleicht das Upset des Jahres. Und der war halt konditionell platt nach 4 Runden, Shakiev. Muss man einfach nochmal dazu sagen, erwähne ich nochmal kurz beiläufig. Und dementsprechend, ja, war der müde, hat eine gute Hand bekommen vom Afolabi, hat sich dann hingelegt, ist gar nicht mehr aufgestanden. Ich denke, der hätte locker wieder aufstehen können, aber der war einfach platt. Der hat sich in den ersten 3 Runden so vorausgehabt, dass er einfach fertig war. Und ja, nicht weitermachen konnte. Und von daher hat Afolabi das Ding da gewonnen. Ich denke, also ja, ein normaler Boxer mit 12 Runden Kondition, also man hat die ersten 3 Runden ja auch gesehen, da war Afolabi auch der klar unterlegenere Mann. Und von daher will ich den Sieg von Hook nicht überbewerten und denke nicht, dass Hook jetzt besser ist als vor der K.O.-Niederlage gegen Glowatschki oder so weiter. Ja, gut, das ist meine Analyse dazu auf jeden Fall. Neuer Weltmeister Hook verdient auch. Aber wie gesagt, überbewerten darf man das Ganze auf keinen Fall.
Ja. Dann haben wir noch 3 Fragen von Hörern reinbekommen. Ich würde sagen, wir besprechen die einfach mal kurz, weil es passt ja ganz gut jetzt hier zu dem Event. Und da fragt Matthias Sotterweich, wie seht ihr die IBO zurzeit? Gehört sie bald auch zu den großen Verbänden? Tommy, fühlst du dich irgendwie etwas verschaukelt, dass das Ding als WM-Kampf verkauft wurde, wo es in Anführungsstrichen halt nur um den IBO-Titel geht?
Ja, ich meine, der hat halt dann schon einen Stellenwert bei RDR, weil den der Wladimir auch gehabt hat, den ja. IBO-Titel. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, damals im Halbschwergewicht war Antonio Tarver, lange die Nummer 1, wo Roy Jones geschlagen hat, hat auch nur den IBO-Titel gehabt. Hat auch gegen Glenn Johnson so gekämpft um den IBO-Titel, hat er von den anderen 4 Verbänden keinen gehabt, aber zu der Frage an sich, nein. Meiner Meinung nach gehört er nicht zu den 4 großen Verbänden. Das beruht halt einfach nur darauf, dass der Wladimir mit der IBO dann gut kann, beziehungsweise K2. Hook auf der Veranstaltung war, Afolabi sowieso den Titel gehabt hat, dann ist das ja, ganz einfach zu machen gewesen. Und im Endeffekt ist er IBO-Weltmeister, aber meiner Meinung nach nicht der Stellenwert wie WBC, WBA, IBF, ja, oder WBO.
Ja, sehe ich genauso. Ne? Also IBO-Titeln sieht man irgendwie, dass den Leute einfach so bekommen durch den Ringkragen. Im Grunde ist es ja irgendwie eine Computerrangliste, die erstellt wird, die auch oftmals echt nicht so schlecht ist, muss man, so ehrlich muss man ja sein. Aber der Stellenwert des Gürtels ist halt so. Ich meine, dann kann man das Ding als WM-Kampf verkaufen. Ja, kann man tun, aber für mich sportlich ist das auch keine wirkliche WM. Und für mich in der heutigen Zeit, wo es halt irgendwelche Superchamps gibt und Silverbells und Interims-Titelhalter, da gibt es ja mittlerweile so derart viele Weltmeister in einer Gewichtsklasse. Und teilweise sind Leute auch wirklich Weltmeister geworden, die halt ja maximal Euro-Level haben oder noch darunter anzusiedeln sind. Also, ja, das, also ich weiß nicht, Sebastian Spick war mal Weltmeister, ne? Und ja, also das ist schon heutzutage, das, ich meine, jeder, der etwas besser ist, ne, trägt irgendwelche Gürtel da durch die Gegend. Gürtel sind für mich persönlich auch eigentlich überhaupt gar kein Qualitätsmerkmal. Große Kämpfe brauchen keine Gürtel. So sehe ich das zumindest. Irgendwie, ich meine, Mayweather hat es immer eigentlich nicht sonderlich interessiert. Ist zwar schön, wenn ich da, wie oft ist er Weltmeister geworden? 14, 15 Mal.
Ja.
Facher Weltmeister nennen kann. Ja, das waren natürlich auch alles Relay-Titelkämpfe. Nicht so wie manche, die hierzulande stattfinden. Und ja, das hat natürlich.
Ja, gegen Mosley zum Beispiel war auch kein Titelbout. Also kein Titelkampf damals. Mayweather gegen Mosley hat er ja gemeint, große, gute Kämpfe brauchen keine Titel.
Genau.
Verkaufen sie ja auch so gut.
Ja, das sehe ich genauso, weil wenn die besten Leute einer Division oder einer Gewichtsklasse gegeneinander antreten, wofür braucht man da einen Gürtel?
Ne? Ja, es also, mehr solche Kämpfe geben. Ich glaube, Taba gegen Jones war sogar nur IBO oder beziehungsweise gar kein Titelkampf. Da gibt es schon einige in der Vergangenheit. Einige große Kämpfe, wo Titel nicht dabei war.
Ja, und wenn man sich selber fragt, zum Beispiel irgendwie, weiß ich, Mayweather gegen Pac-Man oder sowas, ich persönlich weiß nicht mehr, ob es da wirklich um einen Titel geht, aber es ist mir persönlich auch vollkommen egal. Weil die Titel haben sich derart selber entwertet und ich denke, jeder kann das halt auch irgendwie so ein bisschen...
In Stellenwert quasi entwertet, aber die machen mehr Business
wie zuvor.
Natürlich, dadurch machen sie es ja. Ja, hat klar. Halt nicht mehr den Stellenwert. Wenn du irgendwie siehst, dass es bei der WBA drei Weltmeister gibt, einen Superchamp, einen normalen und einen Interimstitel, ja, das ist halt... Also, wenn ich persönlich Boxer wäre, dann weiß ich nicht, hätte ich ein Problem damit, mich selber Weltmeister zu nehmen, wenn ich so einen Interimstitel hätte und wüsste, dass noch zwei krasse Jungs da irgendwie sind, wow, den Titel.
Genau, das ist doch... also mich stört das sehr. Also das nervt einfach total.
Ich bin rausgeflogen, ne?
Ja, passt schon.
Ja, und wo ich stehen geblieben bin, wie gesagt, wenn du irgendwie, also wenn ich persönlich jetzt Weltmeister wäre und hätte einen Interimsgürtel, weiß ich gar nicht, ob du dich da irgendwie so stolz fühlen kannst, weil wenn du denkst, dass noch zwei krasse Jungs die anderen Titel von der WBA irgendwie... Warum willst du dich dann Weltmeister nennen? Ich kann ja auch beim Fußball nicht drei Stück die Champions League gewinnen, sondern einfach nur eine. Ja. Meine ist jetzt ein krasser Vergleich, aber ich meine, das ist ja... Wie viele Titel gibt es? Die WBO hat ja auch schon mit angefangen. Mein WBA ist natürlich das Härteste. Dann gibt es bei der WBC auch den Diamond Belt Gürtel. Das ist einfach... Das hat sofort aufgenommen seit 10 Jahren und das wirst du nicht mehr bremsen können. Weil es ist einfach gut verkauft. Es ist halt einfach so.
Genau. Und insbesondere hier in Deutschland ist, will man das irgendwie sehen, dass Leute irgendwie um Titel kämpfen. Für mich ist das echt total egal, ob es jetzt um irgendwelche Gürtel von irgendwelchen Verbänden geht. Weil diese Verbände, muss man ja auch mal sehen, die handeln halt nach ihrem Interesse und nicht so nach dem Interesse des Sports. Ne? Wie, was weiß ich, die FIFA macht das ja auch nicht anders. Ne? Ja.
Antwort ist Geld.
Ja. Von daher.
Alle Fragen im Boxen.
Ja, ja, genau. Und deswegen kann man auch die Rankings eigentlich aller Verbände nicht mehr sonderlich ernst nehmen. Sollte man sich auch nicht groß angucken. Lieber vernünftige, unabhängige Ranglisten ansehen. Man weiß einfach irgendwie, im Mittelgewicht ist Golovkin Nummer 1, im Light Heavyweight Kovalev, so. Das sind für mich die Champs, so, ne? Solche Leute. Oder wenn man irgendwie bei Boxrec schaut oder wer es auch immer, ne? wo auch immer man schaut, da, ich denke, da kann man schon sich einen besseren Überblick verschaffen, wer denn wirklich der stärkste Mann einer Gewichtsklasse ist. Ne? Als solchen Dingern. Also weiß ich nicht, ob es gestern um Gürtel geht oder nicht. Das interessiert mich nicht mehr. Also es ist einfach, sollte auch euch Zuhörer auch nicht sonderlich interessieren, ob es jetzt um welche Gürtel geht oder nicht, weil spielen halt immer Geld, politische Entscheidungen und so immer eine Rolle. Und das hat ja eigentlich alles im Sport oder sollte im Sport ja nichts zu suchen haben. Gut, dann gab es noch eine Frage von Kim Burgmeister. Huklevedev. Aktuell meint er wahrscheinlich jetzt Stand heute, wer würde eurer Meinung nach den Kampf gewinnen? Da fange ich einfach mal bei Imanu an.
Huk gegen Lebedev?
Genau, würde das heute stattfinden, wer würde gewinnen?
Puh, ja, ich denke, wie gesagt, auch bei allgemein gesehen bei Rematches ist es ganz selten so, dass du im zweiten oder dritten oder vierten Kampf einen anderen Kampf zu sehen kriegst, als in den ersten Malen oder beim ersten Mal. Es ist ganz selten so. Es gibt Ausnahmen, natürlich. Aber wie gesagt, es gibt für alles im Endeffekt Ausnahmen. Und von daher bestätigen auch die nur die Regel mehr oder weniger. Und von daher würde ich sagen, ja, wir würden hier einen ähnlichen Kampf bekommen wie im ersten Kampf. Also, ich weiß nicht, Lebedev hat mit Sicherheit schon, ja, auch nach der Schlacht gegen Jones ein bisschen an Substanz, denke ich, verloren. Hat ein bisschen abgebaut, ist auch nicht mehr so jung. Aber das Gleiche gilt auch, wie gesagt, für Hook.
Ja, und Lebedev war ja zuletzt auch wieder recht stark.
Ja, genau. Also hat zumindest, ich denke mal, vom Niveau vielleicht etwas, ein paar Prozent nachgelassen. Ja? Wenn er im ersten Hook-Kampf bei 100% war, ist er jetzt vielleicht noch bei 95 oder sowas. Aber viel Unterschied ist da, denke ich mal, zur damaligen Zeit nicht. Und bei Hook, denke ich, ist es auch ähnlich. Ist man natürlich schwer K.O. gegangen jetzt. Und ist auch schon was älter geworden, natürlich, hat auch einige harte Kämpfe gehabt, wie zum Beispiel gegen Povetkin noch im Schwergewicht, wo wirklich eine Schlacht wurde gegen Ramirez mal. Das waren schon ordentliche Kämpfe, gegen Globatschki, Entschuldigung, noch die schwere K.O.-Niederlage, also da waren auch schon einige harte Kämpfe in der Karriere mit dabei und von daher, denke ich, ähnelt sich das ja bei den beiden und wir haben wahrscheinlich gleich abgebaut, beiden fehlen ein paar Prozent von damals. Und das gleicht sich dann auch wieder aus. Ja, im Endeffekt sehe ich das dann pari-pari. Sehe den Kampf, kommt drauf an, wo er stattfindet. Ne? Auf neutralem Boden, denke ich, würde Lebedev das nach Punkte machen. Knapp. Und ansonsten gewinnt halt der Heimboxer. Ja, wenn das Ding in Russland ansetzt, dann gewinnt halt Lebedev. Wenn das in Deutschland ansetzt, dann gewinnt wahrscheinlich Huk. Auf jeden Fall wahrscheinlich eine Split Decision, wenn es neutral zugehen sollte. Ich sage es jetzt sehr, sehr eng. Also leichter Favorit für mich wäre Lebedev. Aber da ja, hingehen zu sagen, ich bin mir da sicher, ich würde sagen, hier, hey, Huk macht das. Oder hier, hey, Lebedev macht das zu 100% und ich würde da viel Geld drauf setzen, das auf keinen Fall. Wäre ein super Duell, denke ich, ein super spannendes Duell. Und ich sage immer, man sollte Rematches immer dann ansetzen, wenn die ersten oder ja, die ersten Duelle eng waren, wenn die wirklich, wirklich eng waren, wenn sie knapp waren, wenn das spannend war. Und hat damals in meinen Augen eine Fehlentscheidung getroffen. Ich hatte das Ding für Lebedev, auch wenn auch knapp im ersten Kampf und ich denke, da sind auch ein paar Rechnungen offen von damals. Warum sollte man den Kampf nicht nochmal wiederholen? Aber ich denke nicht, dass es dazu kommt, weil Lebedev ja wurde damals oder hat schlechte Erfahrungen, sage ich mal, in Deutschland gemacht. Ja, und seitdem boxt er auch nur noch in seiner Heimat, ist nirgendwo mehr ins Ausland gegangen, hat er geboxt. Wahrscheinlich auch, um nicht nochmal betrogen zu werden. Und ich denke, dass sich da auch nichts dran ändern wird. Und ja, Huk wird man mit Sicherheit auch nicht nach Russland schicken. Von daher, ja, ist der Kampf ziemlich unrealistisch, denke ich. Außer man bezahlt dem Huk wirklich eine unheimliche Börse. Ja, aber gut, da ist natürlich auch noch ein Sender jetzt dahinter. Der ist ja nicht mehr selbstständig, der Huk. Und ich glaube nicht, dass der Sender wieder direkt einen Weltmeister weniger haben möchte. Ja. Von daher wird man ihn nicht dahin schicken. Und Lebedev hier hinzubekommen, bei den Summen, die in Russland gezahlt werden, das ist auch fast unmöglich. Also von daher braucht man da eigentlich auch kaum drüber spekulieren oder diskutieren. Aber wenn der Kampf kommen würde, klar, dann würde es mich freuen. Wäre ein super attraktiver Kampf und ein super spannender Kampf. Und man wüsste im Endeffekt nicht, wie es ausgeht. Und ich denke, solche Ansetzungen sind ja immer für den Fan dann die, die man auch dann schlussendlich sehen will.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich denke auch, dass Lebedev, also immer angenommen, das würde an einem neutralen Ort stattfinden, einem neutralen Punkt, dann sehe ich auch wieder einen Punktsieg von Lebedev. Tommy, Samira, seht ihr es anders?
Na, ich würde sagen, es wird auf jeden Fall wieder, ja, würde ich auch sagen, knapper Kampf. Sehr eng. Kann man sich wahrscheinlich dann erneut über das Urteil ein bisschen dann vielleicht streiten. Ja, weiß ich nicht. Ja, knapper Punktsieg für Lebedev wäre wahrscheinlich, ja, so würde ich jetzt vielleicht auch tippen, außer der Kampf findet dann in Deutschland statt, von Hook promoted. Dann würde der Kampf wahrscheinlich anders ausfallen. Tuk würde knapp nach Punkten gewinnen. Aber im Endeffekt denke ich auch, also man, weiß ich nicht, man braucht das jetzt nicht unbedingt und er wird es ja auch nicht, also erstmal, er will natürlich irgendwie Weltmeister werden in einem der wichtigen Verbände. Das hat er auch deutlich gemacht auf der Pressekonferenz. Aber der erste Gegner sollte eigentlich Glowacki sein. Und ja, also er meinte, er will auf jeden Fall den Rückkampf haben. Und ja, sein Bruder meinte das auch. Also als Manager, die meinten, wir haben gesagt, dass sie ihm schon einen Haufen Sack voll Geld angeboten haben, aber er wollte nicht. Er wollte das Rematch nicht. Und ich bin gespannt, ob es jetzt dann noch zu dem Rematch kommt, weil es wäre eigentlich auf jeden Fall sehr spannend und auch eine mutige Ansetzung, auf jeden Fall gegen denjenigen zu boxen, gegen den man jetzt zuletzt K.O. gegangen ist. Also auf den Kampf würde ich mich freuen, wenn es zustande kommt.
Ja. Dann war noch die Frage da von Kim Burmeister und eure Meinung, Hook gegen Ramirez, wer würde heute gewinnen? Der Kampf 2009 war doch auch gefaked. Hook hatte den Kampf eigentlich verloren. Tommy, gehst du damit?
Boah, also der war verdammt eng, der Kampf auf jeden Fall. Ramirez hat sehr viel gemacht, hat auch viel mehr geschlagen. War bis zu Kampfes auch meiner Meinung nach mit den besseren Treffern. Hinten raus ist er ein wenig unpräziser geworden, da hat der Hook dann noch einzelne Hände landen können. Es war verdammt eng. Du kannst es beide geben, aber es war 116, 111, aber zweimal für den Hook dabei. Da hat Ramirez am Samstag seinen Punkt abzogen. Wegen Hinterkopfschlagen, glaube ich. Ja, es war jetzt keine klassische Robbery, aber woanders, sage ich mal, hätte Ramirez schon das Urteil bekommen können und er hätte sich keiner beschweren dürfen. Also es war schon echt eng, weil Ramirez hat definitiv mehr gemacht wie der Hook.
Sich auch so. Und wer heute gewinnen würde, ist auch schwierig auch zu sagen. Ich meine.
Ich glaube eher der Hook, weil ich meine, gut, der
Ja.
Ramirez hat gewonnen gegen Afolabi auch. Ja, aber war auch knapp im Endeffekt. Und Afolabi haben wir ja gestern wieder gesehen, der ist auf Wundertüte, der macht auch manchmal echt absolut gar nichts. Ja, sehr, sehr wenig Frame, steht da nur, ist auch wirklich nicht der Schnellste. Und dann hat er unentschieden kämpft gegen diesen Olive McKenzie, der auch schon 12 Niederlagen hat, in seiner Heimatstadt, in seinem Heimatland. Jetzt boxt er gegen Lebedev. Oder wahrscheinlich verlieren. Ja, also, nee, ich glaube nicht, dass der noch so gut ist wie früher. Vor allem hat er eine lange Pause irgendwie gehabt, weil er so blöd verletzt am Fuß war.
Ja, und was dann wirkliches Leistungsvermögen ist, das wird man halt, wie du schon sagst, wird man gegen Lebedev sehen und vielleicht, wenn der Lebedev wirklich einen Schlag liefert, das Ding eng ist oder so, warum dann nicht, warum sollte er nicht gute Chancen gegen Hook haben? Aber ich sehe da eigentlich auch Lebedev, ne? Gewinnen.
Ja,
Also,
Lebedev
ne?
und Hook, glaube ich, dass der Hookie Kampf gewinnen wird gegen Ramirez, glaube ich schon.
Ja. Gut. Ja, sonst zu Undercard hat Samira ja schon einiges gesagt. Cecilia Bracus gewann gegen Chris Namus aus Uruguay, um ja, gewann eigentlich jede Runde, sah dabei recht solide aus. Es ging da auch um irgendwie 5 Gürtel, glaube ich, ja, 5 waren es. Ansonsten Besanimani mit einem vorteiligen Sieg in der dritten Runde. Dominik Britsch mit einem riesigen Bart. Also das ist schon heftig gewesen, was er da so am Gesicht trug. Gewann nach Punkten. Ja, UD gegen Slavisa Simeunovic und Semir Bajirovic gegen Ricardo Marcelo Ramallo. Weiß ich nicht, ob man für so einen Undercard-Kampf extra jemanden aus Argentinien kommen lassen muss. Gut, so, das war dann die Card. Dann gehen wir mal nach England. Da war ja der zweite große Kampf in Europa dieses Wochenende. UK stand Kopf. Carl Frampton kämpfte gegen Scott Quick. Ja, Imanu, du hast den Kampf wahrscheinlich gesehen. Frampton gegen Quick. Das Urteil war ja dann doch, ich will nicht sagen umstritten, aber es war ja sehr schon ein relativ enger Kampf. Bist du so mit dem Urteil einverstanden gewesen?
Nein, nicht wirklich. Also eng ist ja auch immer eine schöne Definition. Was ist wirklich eng? Also man kann eben nachher immer hingehen und sagen, die Schlagstatistiken waren eng. Wir hatten enge Runden, wir hatten eng. Ja, alles war eng, das Urteil war eng. Im Endeffekt, ich hatte den Kampf ziemlich eindeutig bei Frampton, muss ich sagen. Eindeutig ist vielleicht auch wieder zu ein bisschen überspitzt. Also ich hatte 116, 112. Aber es ist schon eindeutig, wenn man in einem Kampf, denke ich, 2 Runden mehr als der andere gewinnt. Ja, sicher, man hatte natürlich einige Runden zu Beginn des Kampfes, wo die beiden auf Augenhöhe waren. Ja, die waren wirklich, sagen wir mal, schwer zu werten. Also haben wir wieder das schöne Wort eng hier. Enge Runden. Und da kannst du natürlich dann würfeln, wem du die dann schlussendlich gibst oder ja, auf was du achtest. Der eine schlägt halt ein bisschen mehr, der andere ist dann doch effektiver und präziser und effektiver. Was wertest du da mehr? Der andere, der vorwärts geht oder dann doch lieber vielleicht, ja, das defensivere Verhalten, je nachdem, wie man dann halt auch scoren möchte. Von daher sage ich, gehst du bis zur 4. Runde damit konform. Da kann man es wirklich dann auch Split Decision haben, wenn es ein 4-Runder gewesen wäre. Aber im Endeffekt, über den ganzen Kampf, weiß ich nicht. Also Frampton hatte für mich eigentlich immer so ein bisschen den Tick mehr gemacht, auch ein bisschen, war schon auch effizienter in seinen Schlägen, hatte schon sehr, sehr klare Hände drin. Also das ist natürlich im Endeffekt, sagen wir mal so, dann kein klarer Sieg im Maße von 120, 108, ja, wo er den ganzen Kampf dominiert hat oder so. Das war nicht so. Quick war schon auch nicht schlecht in dem Kampf, hat auch seine Momente sicherlich gehabt, aber so über die kompletten Runden gesehen, da fand ich Frampton immer etwas souveräner und etwas besser.
Genau, also die Runden waren fast alle relativ eng, aber immer so ein Tick besser habe ich Frampton eigentlich fast jede Runde gesehen.
Ja, genau. So, und den Eindruck, den habe ich nämlich genau auch wie du gehabt. Und von daher, Split Decision, ich überlege dann, wie kann ein Punktrichter, sage ich mal, den Kampf dann wirklich für Quick gewertet haben. Das ist schwierig, also da muss man schon ziemlich kühn sein, das zu tun. Ich weiß gar nicht, welche Höhe hatte der nochmal?
Es waren zweimal 116, 112 und dieser Levi Martinez hatte 113, 115 für Quick.
113, 15 war das, okay, den wusste ich nämlich jetzt, 116, 112, das hatte ich nämlich auch so, genau. Ja, 113, 15, gut, da liegen natürlich dann schon 3 Runden dazwischen, die man dann anders hat gewertet. Das ist dann schon verdächtig viel, wenn man, wie gesagt, so ab Runde 5 bis 12 wertet. Puh, da hat er, gut, vielleicht am Anfang die ganzen engen Runden dem Quick wahrscheinlich gegeben. Kann ich mir nur so erklären.
Ja.
Das ist auch schwierig, ne? Das kann man auch durchaus machen, wenn man das möchte. So aus den ersten 4 kannst du Quick schon 3 geben, wenn du das willst. Die waren, wie gesagt, auf Augenhöhe. Also ich hätte 10-10 gegeben. Wenn es erlaubt wäre, ist es ja nicht. Von daher habe ich mich dann doch meistens für Frampton entschieden, der in meinen Augen etwas effizienter war. Aber wenn es 10-10 erlaubt wäre im Regelwerk, hätte ich die so da verteilt. Ja, gut, aber trotzdem für mich 116 oder 12. Die anderen beiden hatten es dann so wie ich. Und ich denke, das trifft es auch ganz gut. Über den kompletten Kampf war Frampton etwas besser und hat dann auch hier verdient gewonnen. Allerdings wäre das auch so ein Kampf, den ich, sagen wir mal so, vom boxerischen her, nicht von der Action her, fand ich den jetzt nicht so so super, aber vom Boxerischen her schon ganz gut anzugucken, was die beiden da gemacht haben. Dann würde ich da auch noch mal vielleicht gerne einen Rückkampf irgendwann sehen, weil, ja, ich gerne sehen wollen würde, könnte Quick, sage ich mal, irgendwas verbessern in dem Kampf. Ja, weil er hat ja mit 2 Runden Unterschied verloren. Da muss man ja, sagen wir mal, sich nur etwas steigern, um vielleicht dann das Ding pari zu bekommen oder vielleicht sogar auf seine Seite zu ziehen. Und wie gesagt, solche Rückkämpfe, die reizen mich immer, wo es halt im ersten Kampf, zumindest auch vom Urteil her, ein bisschen spannend dann zugegangen ist. Und ja, vielleicht kann man da ja auch nochmal irgendwann einen Rückkampf machen. Aber ansonsten, ja, wünsche ich dann Frampton auf jeden Fall viel Erfolg. Bin mal gespannt, wer dann jetzt als nächster Gegner kommt. Ja, da gebe ich die Frage mal zurück an euch. Was denkt ihr denn? Frampton jetzt mit dem Sieg gegen Quick dann ja, weiteren Schritten seiner Karriere gemacht. Wie seht ihr das? An welche Leute sollte er sich jetzt rantrauen oder welchen Gegner würdet ihr da gerne vielleicht sehen?
Ja, natürlich Rigaudeau, ne? Also, aber der wird ihn auch nicht boxen, weil er ist zu gefährlich und generiert zu wenig Kohle.
Donaire wäre cool.
Ja. Donaire wäre sicherlich ganz witzig.
Aber der kämpft letztes Mal gegen Scholt Bedak.
Den haben sie auch wieder ausgegraben, ne? Aber gut. Soll er machen? Ja, das wäre natürlich ein Duell, wo man sagen würde, ja, das wäre natürlich schon geil, ne, gegen Donaire. Aber Rigondeau würde ich halt noch lieber sehen. Aber das wird man nicht machen. Alle gehen Rigondeau aus dem Weg, weil sie fast alle gegen ihn verlieren. Oder wahrscheinlich alle in diesem Bereich. Ja, das ist halt, ne, schon irgendwo traurig, dass der beste Boxer einfach so derart gemieden wird. Ne? Und haben wir aber auch schon häufiger gesagt, dass es einfach traurig ist, was da mit Rigondeau passiert, dass der irgendwie kämpft gegen James Dickens in England. 10 Runden ohne Titel.
Das ist, ja, das ist wirklich so. Ja.
Ah, einer der vielleicht Pound for Pound besten Kämpfer zu sein, das ist doch einfach. Ja, da fasst man sich nur an den Kopf.
Ja, gut, als Fan, klar.
Gute Kämpfer brauchen keine Titel.
Ja, aber.
Nee, um die Titel geht es ja auch gar nicht wirklich. Ja,
Gegner,
es geht ja eher um die Gegnerwahl jetzt, genau. Da sieht man ja, dass Rigondeau da doch einiges an Qualität in den Ring bringt und dementsprechend, ja, ist das natürlich traurig, wenn er dann wirklich Gegner im Box, wo er sich teilweise vielleicht stellenweise sogar langweilt im Ring. Deswegen sagt man ja auch Rigondeau, ja, der zieht nicht wirklich, der ist nicht spektakulär genug. Das ist natürlich auch alles wahr, nur er wird auch nicht wirklich gefordert. Ich denke, wenn der wirklich mal einen Typen boxen würde, wo er gefordert wird, wo er vielleicht auch mal zu, sag ich mal, anderen Leistungen gekitzelt werden würde, könnte da vielleicht auch ein bisschen mehr Action entstehen. Ja, aber wenn du so halt, ich sag mal, in deinem Beruf bist du laufend unterfordert, würdest du dann auf 100% arbeiten? Wahrscheinlich auch nicht. Dann bist du auch auf Sparflamme unterwegs langfristig und denkst, ja, du spulst das ab irgendwie und verdienst dein Geld damit, ja. Und dann ist es das. Von daher kann ich das schon verstehen, dass Rigondeau da teilweise wirklich auch ein bisschen unspektakulär ist, wobei man natürlich auf der anderen Seite auch sagen kann und muss, wenn er sein Jetzt und Hier vielleicht ein bisschen verbessern möchte, dann müsste er vielleicht einfach spektakulärer boxen, motivierter boxen und sagen, pass auf, ich reiß die Fans mit, ich bekomme ganz einfach auch so ein paar Fans mehr, ja, du kannst auch nur Fans gewinnen, wenn du dementsprechend überzeugst. Ist ja so wie bei Solis damals, wo der noch bisher ungeschlagen war, wer hat sich Solis gern angeguckt? Der hat alle im Endeffekt gelangweilt und hat fast nur Kritik bekommen für das, was er zeigt. Obwohl er vielleicht so vom Skill her auf jeden Fall schon damals so zu den 3, 4 besten Schwergewichtlern zu seiner Zeit, wo er noch, ja, sagen wir mal so in Klitschko-Form war, ja, so vom Gewicht her in den Ring gestiegen ist. Und das ist wirklich traurig. Und kann man nur, ja, so würde ich sagen, hoffen, dass es besser wird, aber das wird es wahrscheinlich nicht. Ja, weil ganz einfach. Genau, wie eben schon richtig angesprochen wurde, das Finanzielle eben ein wichtiger Punkt ist und Aspekt ist. Und Rigondeau ist eben in der jetzigen Klasse vielleicht der Beste oder mit einer der Besten auf jeden Fall. Und da halt so wenig Geld rein, sagen wir mal, generiert, es ist unheimlich schwierig, dann einen Gegner zu finden auf Top-Level, der dann boxt, weil das Risiko einfach zu hoch ist, zu verlieren. Und wenn sich dann von der Börse her nicht rentiert und man dann vielleicht eine Niederlage noch zusätzlich im Rekord hat, warum sollte man dann gegen so einen Gegner antreten? Die Frage stellt sich und deswegen ist es auch schon nachvollziehbar, ja, dass es da hingehend schwer für Rigondeaux ist. Als ja. Fan ist es schade, aber so vom rein finanziellen, bin ich auch ganz ehrlich, würde ich so einen Kampf auch nicht gegen so einen Mann machen, wenn es sich nicht finanziell lohnt, wenn ich das Risiko in eine Niederlage eingehe. Ja, das muss man auch schon nachvollziehen können.
Oder dürfen. Und vor allem, ich finde, eine relativ sichere Niederlage. Also ich glaube nicht, dass Fremden gegen Rigondeaux gewinnen würde.
Nein, dann denke ich auch nicht. Egal wo, auch in England nicht.
Nein. Ein Gegner, der jetzt eventuell auch noch in Frage kommen könnte, der jetzt auch an dem Wochenende geboxt hat, ist der Leo Santa Cruz, der gewann in der fünften Runde, wie zu erwarten war, vorzeitig gegen Kiko Martinez. Leo Santa Cruz, wäre das ein Ding, Tommy, das vielleicht realistisch wäre, weil, sag mal, Frampton generiert in UK eine Menge Kohle, Leo Santa Cruz irgendwie die Latinos in den USA und in Mexiko. Wäre das vielleicht was kommen könnte?
Sind denn beide bei Heyman?
Das weiß ich nicht.
Ja, aber ich habe die Watsons gestern, also kurzzeitig Ringside gesehen. Und das sind ja so die Marionetten vom Heyman. Und der Hearn war ja bei Quick. Also gibt es ja nur eigentlich Sinn, dass der Fremden bei Heyman auch ist. Leo Santa Cruz auch. Wäre ein guter Kampf, aber dann würde zwei Boxer gegeneinander kämpfen lassen, wo der eine gut Business in den USA macht und der andere in England. Muss man sehen, der Frampton war ja schon mal in den USA, hat ein wenig Probleme gehabt mit seinem USA. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der Kampf kommt. Kann ich mir nicht vorstellen, aber wäre ganz lustig, ja. Santa Cruz ist aber einiges, das ist jetzt mittlerweile drüber, ne? Oder?
Ja, genau. Aber das sind ja nur 2 Kilo und ich denke, das wäre nicht das Problem.
Ich würde sehr gern Frampton gegen Jorge Arce.
Oder wenn du ins Minimum schaust gegen Knockout CP Freshmarkt. Nein, aber.
Glaubst du nicht, dass er der stellt?
ja, ansonsten einfach mal schauen. Kann auch sein, dass beide Kühe einfach so weiter erstmal gemolken werden. Ja. Wird man dann in nächster Zeit sehen. Aber ich denke, da gibt es auf jeden Fall eine Menge Optionen, die sportlich interessant sind. Aber ob es dann so kommt. Ist halt immer wieder was ist halt nochmal wieder was ganz anderes. Gut, ansonsten gab es im Madison Square Garden in New York mal wieder eine Veranstaltung. Da kämpfte im Super Lightweight Terence Crawford gegen Henry Lundy. Crawford als großer Favorit in den Kampf gegangen, gewann dann gegen Henry Lundy, auch eigentlich wie zu erwarten war, in der fünften Runde dann durch TKO, am Anfang war der Kampf wohl ein bisschen enger, aber ja, am Ende hat sich dann Crawford, wie doch zu erwarten war, relativ souverän dann durchgesetzt.
Und Felix Verdejo hat auch gewonnen, ist auch so mit das größte Talent zurzeit, so prospektmäßig.
Genau, so, der konnte.
Muss die Pound for Pound Kandel, aber der hat auch gewonnen durch einstimmigen Punktsieg gegen William Silver, der war ungeschlagen.
Ja. Auch ein Großteil im Leichtgewicht. Schaut ihn euch einfach mal an und dann werdet ihr schon Freude haben. Gut, dann kommen wir zur Vorschau. Und da fangen wir doch einfach mal an im Schwergewicht. In Grosny in Russland kämpft Russland Chagayev gegen Lucas Brown um den WBA-Titel im Schwergewicht. Ja, Tommy, wie siehst du den Kampf?
K.O. 1. Nee, aber Gwinder Chagayev. Ich halte von Brown absolut nichts. Der hat weder Skill, ist noch schnell. Hat einen recht guten Rekord. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Chagayev verliert, obwohl der Chagayev ja auch nicht mehr der Jüngste ist und der Beste. Aber ich gehe da eindeutig mit Chagayev und erwarte gar nichts Großes von dem Kampf.
Die Wettanbieter sind es ja 1,33 zu 3,25, so in dem Rahmen für Chagayev. Imano, gehst du da mit den Wettanbietern oder glaubst du auch, dass es so klar wird, wie Tommy meint?
Nein. So klar wie Tommy sehe ich das auf gar keinen Fall, weil Brown eben bisher ja noch ungeschlagen ist und seine Hausaufgaben bisher gemacht hat. Das ist natürlich eine andere Geschichte jetzt, wenn man die Leute aufzählt, die er geboxt hat. Das war natürlich, ja, vielleicht war der Stärkste davon.
Julius Udenko. Long zuletzt, in der 9. Runde erst gefällt.
Genau, also.
Also ein Journeyman, der schon über den Zenit ist.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Ein Ritter, das ist 77, 74. Bist du die Zeit.
Genau, das sind halt so die Sachen, die dann einem ins Auge springen, wo man sagen muss, ja, das ist wahrscheinlich nicht so gut, ne? Aber gut, man kann natürlich auch bei Chagaev nicht mehr wirklich von Primetime sprechen oder von wirklich guten Leistungen. Hat halt nochmal ein Pianeta irgendwie in der ersten Runde mal gefällt. Ja, es war wahrscheinlich das Spektakulärste, was er in den letzten 5 Jahren irgendwie gezeigt hat. Und weiß ich nicht. Also Chagaev, wie gesagt, ist meiner Meinung nach weit Pastime, viele Verletzungen, auch wie gesagt, keine gute Form mehr, keine gute gesundheitliche, sagen wir mal, ja, gute Perspektive, ja. Also da ist mit dem Auge auch irgendwas in Mitleidenschaft gezogen. Netzhaut ist nicht mehr das, was mal war. Viele, wie gesagt, Verletzungen. Und er hat im Endeffekt ja auch gar nichts mehr wirklich Gutes geboxt in den letzten Jahren. Von daher ist dann halt die Frage, wie gut ist dieser Lucas Brown? Das ist eigentlich eher so die Frage, die ich mir stelle, weil ich sage, jemand, der wirklich Qualität mit in den Ring bringt, wird Ruslan Chagaev auch den Titel wegnehmen können. Bei Brown bin ich mir da, wie gesagt, nicht sicher. Also er hat, wie gesagt, noch die Null im Rekord, er hat Power auf jeden Fall. Nur ja, sind die Gegner halt noch nicht da gewesen, wo man wirklich sehen kann, ob er denn dann auch eine gewisse Qualität hat. Also dass er besser ist als Journeymans, klar, die hat er besiegt und meistens auch eindeutig diesen Long, ja, den Kampf habe ich jetzt nicht gesehen, nur gesehen, dass er eben ja auch erst spät gewonnen hat. Das ist natürlich dann auch nicht wirklich ein guter Fingerzeig. War aber auch lange inaktiv vor diesem Long-Kampf. Ich weiß nicht, aus welchem Grund war er da verletzt, möglicherweise ein Jahr nicht im Ring gewesen. Keine Ahnung, was das da für Hintergründe hat. Da bin ich nicht gut genug informiert, um das sagen zu können. Ja, was tippe ich da? Also, dass Chagaev dann leichter Favorit ist, das denke ich auch, weil er eben, ja, zumindest schon bessere Leute geschlagen hat als Brown. Und Brown hingegen, ja, in dem Fall noch nicht wirklich irgendwas bewiesen hat. James Toney hat er mal besiegt, aber James Toney ist natürlich...
war mal gegen Travis Walker.
Ja,
Travis richtig. Walker hat aber schwere Hände.
Ja.
Aber der Walker hat schon viele angebimmelt. Ja, der Walker hat schon, das stimmt schon, ja, schlagen kann. Das war auch, wie gesagt, schon 3 Jahre zurück
Brown
gewesen.
Brown war auch schon gegen Scott Belcher am Boden.
Ja, der hat auch harte Hände. Na, Quatsch. Aber gegen Walker kann man schon mal hört sein, wenn man von den Tropfen, der hat schon übelste Hände gehabt. Aber der Brown ist nichts, Immanuel. Der ist echt gar nichts.
Ja, wie gesagt, das wird man dann im Chagaev-Kampf ganz einfach sehen. Also ich will mich da auch nicht festlegen oder so. Ich sag immer, Leute, die noch eine Null im Rekord haben und schon ansatzweise, sag ich mal, zumindest die Journeymans, auch wie es beim Wilder zum Beispiel der Fall war, da konnte man sagen, was man will. Wenn du die Journeymans halt alle wegfällst in den ersten Runden, in den ersten 3, dann hast du eine gewisse Klasse.
Ja, hatte ob das,
ja, die meisten schon.
Ja, aber glaubst du, dass Wilder Chauncey Believer so lange stehen lässt oder Julius Long?
Nein, ist auch ganz klar, dass Brown nicht, das ist ja auch, ist ja logisch, dass er nicht die Qualität jetzt hat von einem Wilder und so. Das, wie gesagt, ich habe den ja auch schon ein paar Mal gesehen, das ist klar. Aber man hat, ist ja auch schon alt, ne? Ist ja auch schon fast 40. Muss man auch dazu sagen, ist ja jetzt kein Talent mehr, kein Prospect mehr, was danach kommt, sondern eben, ja. Ein Mann, wo halt vielleicht mit Mansur zu vergleichen ist, wo halt, weiß nicht, niemand irgendwie so wirklich auf dem Zettel hat, wo keiner wirklich viel erwartet, aber die Null steht. Mansur kam auch mit der Null und man hat über ihn geredet und jetzt hat er einen WM-Kampf, ja. Also von daher, ich erwarte von ihm keinen Sieg gegen Chagaev, aber ich erwarte zumindest eine passable Leistung und ich erwarte, dass er eine Null würdig vertritt und zumindest so ein bisschen Action versprechen kann. Also ich gebe ihm mal Außenseiterchancen, weil, wie gesagt, jemand mit einer Null ist immer ein gewisses Risiko, du weißt halt nie genau, was du bekommst. Aber die Anzeichen stehen eher dafür, dass danach eine 1 im Rekord steht. Da gehe ich auch von aus. Weil er eben, wie gesagt, schon das ein oder andere Mal am Boden war und weil er eben auch, ja, gegen gewisse Journeymans dann auch schon Probleme hatte, auch wenn er sich schlussendlich dann besiegen konnte. Also, wie gesagt, eine gewisse Klasse wird er haben, aber ich denke auch nicht, dass das reicht, um Chagaev zu entthronen. Lucky Punch-Chance hat er vielleicht, aber gut, Russland ist ja jetzt auch nicht so mit dem schlechtesten Kinn ausgestattet, daher denke ich mal, ja, eigentlich sollte Chagaev das schon vorzeitig machen können, ne, wenn er gegen solche komischen, ja, das heißt komischen Leute, bei allem Respekt, sind ja auch Boxer. Gut, muss ich ein bisschen mehr Respekt zollen, also sagen wir mal so, gegen etwas schwächere Leute aus der zweiten Reihe, wenn man da schon am Boden war, dann sollte man als Chagaev eigentlich schon so jemanden dann vorzeitig schlagen. Deswegen denke ich auch, dass er das dann tut. Ich sage mal, erste 8 Runden Chagaev vorzeitig. Aber Mich würde es auch nicht wundern, wenn Chagayev so einen Typen über die Punkte trägt. Also da lege ich mich nicht fest. Aber ich tippe trotzdem mal vorzeitig Chagayev in den ersten 8.
Ja, Samira, gehst du damit?
Also ich kenne jetzt Lucas Brown nicht so wirklich gut. Aber ich gehe mal davon aus, dass vom Kampfrekord, ja, Chagayev stand einfach gegen die besseren Gegner im Ring, auch wenn er nicht immer gewonnen hat. Dann ist der Kampf in Russland und ja, also ich glaube nicht, dass das so vorgesehen sein sollte, dass Brown da große Chancen hat. Ich glaube, den muss Chagayev besiegen und ja, auch vorzeitig, so ein Mann eigentlich, der noch nicht mal irgendjemanden Großartiges geboxt hat. Von daher, ja, auch wenn ich jetzt Brown nicht kenne, würde ich trotzdem mit Chagayev gehen, auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch, da sind uns eigentlich, ich meine, wenn Brown uns überrascht, sehe ich da auch eigentlich im Maximal, dass er sich irgendwie über die Punkte schleppt. Vielleicht ein bisschen eng gestaltet, Tim würde jetzt so, wenn ich tippe, dann Chagayev irgendwie TKO in den mittleren Runden, weil er einfach boxerisch doch noch ein bisschen mehr Qualität vorhanden ist. Gut, ansonsten gibt es dann noch ein nettes Event nächste Woche, und zwar Luis Ortiz kämpft gegen den Tiger Tony Thompson in Washington, D.C. Imano, Luis Ortiz zuletzt, ja, recht beeindruckend. Tony Thompson eher nicht so. Wie siehst du den Kampf?
Ja, Tony Thompson ist ja immer meistens ein Kampf nicht so und danach wieder mit einem Upset-Sieg dann am Start.
Da geht es ja auch um die Interims-Weltmeisterschaft der WBA, ne? Um den normalen Gürtel ging es, glaube ich, dann bei Brown gegen Chagayev.
Ja, richtig, genau. Ja, ist ja Ortiz natürlich klarer Favorit. Würde mich mal die Wettquote interessieren, die es hier gibt. Hast du die gerade am Start? Das wäre für mich sehr interessant. Also ich sag mal so, ich habe noch nicht geguckt, wie die Quote ist. Und ich würde mal, wenn ich Wettanbieter wäre.
Die Quote ist krass. Also 1,04 für Ortiz und Tony Thompson eine 11.
Ui, okay, das ist zu krass. Ich hätte jetzt so 1,2 zu 4,33 oder so gemacht. Also 1 zu 4 Favorit. Wenn die viermal gegeneinander kämpfen, gewinnt Ortiz mit Sicherheit dreimal. Ja, aber 11? Das heißt, ein Kampf von 11 gewinnt Thompson. Puh. Na, das sehe ich nicht so. Also so hoch nicht. Favorit ist er auf jeden Fall. Der Ortiz, klar, ist der bessere. Mittlerweile auch Thompson. Jetzt auch weit in den 40ern. Schon fast 45, glaube ich. Und hat auch immer wieder, ja, ein bisschen Gewichtsprobleme so in seinen Kämpfen. Von daher, ja, Außenseiter ist er hier. Aber er hat ja schon das ein oder andere Mal in seiner Karriere mit unheimlichen Upsets geglänzt. Und auszuschließen ist das hier nicht, ja, dass es hier ein Upset gibt. Also Thompson traue ich immer irgendwas zu. Aber Ortiz hat mich bisher wirklich in seiner Karriere sehr überzeugt. Auch wenn er natürlich noch nicht jetzt ultimative Top-5-Siege eingefahren hat. Aber das, was da war, hat er gnadenlos zerstört. Und ich denke, Thompson ist da ja ein super Step-Up für ihn auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, der legt sich nicht direkt nach den ersten Händen hin. Der kann ein bisschen was nehmen. Der ist groß, der ist unangenehm zu boxen. Und für 6 Runden ist Thompson immer gut. Ja? Und dementsprechend, ja, denke ich schon, dass das ein bisschen auch geht. Also ich denke nicht, dass wir hier in den ersten 3 Runden K.O. von Ortiz sehen oder auch andersrum nicht. Thompson ist auch der Zermürber. Wird ein bisschen dauern. Ich denke, wir sehen einen vorzeitigen Sieg erst in der zweiten Kampfeshälfte, aber der geht dann zugunsten von Ortiz. Er ist da einfach schon ein unheimlicher Brocken im Ring. Er hat schon ordentlich Dampf und ich glaube nicht, dass Thompson da 12 Runden, wenn es ein 12-Runder ist, wahrscheinlich schon, ne, da durchstehen kann. Ich denke mal, ja, ab Runde 6 irgendwann aufwärts, da wird Ortiz dann Thompson ja entweder K.O. schlagen oder Thompson wird dann halt irgendwann kampfunfähig rausgenommen.
Ja, da gehe ich einfach mal mit dir. Einfach weil Thompson schon irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, der gefällt mir nicht mehr so körperlich. Sah auch schon im letzten Solis-Kampf echt nicht mehr gut aus, obwohl der den Kampf klar verdient gewonnen hat, aber mir hat er dennoch nicht mehr sonderlich gefallen. Und ja, die Niederlage gegen Malik Scott. Klar, das Ding war vielleicht enger, als es so dann gewertet wurde, aber ich erwartete auch nicht viel. Und Ortiz war schon sehr dominant in den letzten Kämpfen, sehr, sehr beeindruckend. Von daher gehe ich auch da davon aus, dass so mittleren, hinteren Runden Ortiz vorzeitig machen wird. Oder seid ihr anderer Meinung, Tommy, Samira?
Nein.
Nein. Alles klar. Gut, dann gibt es noch einen Kampf, den ich zumindest erwähnen wollte. Antonio Margarito gibt sein Comeback und er wird gegen Jorge Paez de Junior kämpfen. Ich frage einfach mal, Tommy, Antonio Margarito, glaubst du, dass der noch jemals irgendwie was reißen wird im Boxbusiness?
Nee, aber wundert mich, dass er im Weltergewicht kämpft, dass er das Gewicht dann bringt. Nee, der reißt nichts mehr. Das Auge ist ja kaputt und der war ja übelst Schott. Ich denke mal, aber das ist so ein bunzig Ringen gegen den, aber das war's dann schon. Ich glaube nicht mehr, dass dafür kommt. Vielleicht ist er blank. Ich habe keine Ahnung, warum er das macht, aber er macht's.
Ja, vor allem ist er jetzt auch schon 5 Jahre raus, ne, aus dem Boxbusiness. Ist natürlich auch in dem Alter dann schon eine lange Zeit. Ich glaube, mit den Augen waren aber auch irgendwas nicht mehr so ganz so fit bei ihm. Seine letzten Leistungen waren einfach auch schön. Ja. Gut. Sonst noch ein. Fällt euch sonst noch irgendein Event ein, was
ja, zu erwähnen Freitag wäre? Ist noch in Japan 2WM. Einmal die Nummer 1 vom Bantamgewicht Shunsuke Yamanaka gegen Liboro Solis um die WBC-Weltmeisterschaft im Bantam und im Leichtfliegengewicht ist auch noch eine WBC-WM von Yu Kamura gegen Chinchian Lopez. Das war's.
Ansonsten, bei den News gibt es so viel nicht Neues. Ja, wie bekannt wurde, was aber auch eigentlich nichts wirklich Neues ist, dass das Lager von Schuldin auf Protest gegen das Urteil vom Sturmkampf eingelegt hat. Ja, das mag so kommen, aber ich denke, wir haben uns im Vorfeld da schon drüber unterhalten. Wir denken eigentlich nicht, dass sich da groß was ändern wird am Urteil, dass es Urteil wie bestehen bleibt. Vielleicht fordert die WBA einen Rückkampf, aber auch das, selbst wenn es so kommen sollte, heißt es noch lange nicht, dass der Kampf dann auch wirklich stattfindet. Also kann der Protest anliegen, ja, vielleicht auch gerechtfertigt, aber es wird wohl eher dann so im Sande verlaufen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da irgendwie was Weltbewegendes bei rumkommt. Oder seht ihr es anders? Gut, dann bin wir auch schon wieder durch mit unserer heutigen Folge. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, stellt sie uns einfach auf Facebook oder meldet sie uns oder wie auch immer, oder Anregungen, Kritik habt, immer her damit, da freuen wir uns immer. Ansonsten teilt uns, liked uns bei StudiVZ, Facebook und Twitter und empfiehlt uns weiter, das würde uns auch immer sehr freuen. Ansonsten dann bis zur nächsten Ausgabe.
Servus.
Tschüss.
Ciao.